Ja, wir befinden uns in einer oder haben uns vor 4 Wochen oder die letzten 4 Wochen in einer Predigtreihe befunden, die Familie im Wandel hieß und christliche Ethik beinhaltet. Und wir haben verschiedene Stationen des Lebens, also vom ungeborenen Leben bis letzte Woche, mit wen uns den Umgang mit unseren Eltern, mit unseren Großeltern uns angeschaut. Und eigentlich ist die Predigtreihe zu Ende oder sollte zu Ende sein. Und es hat aber eigentlich noch etwas gefehlt, und zwar die Frage Umgang mit Leid, Umgang mit Krankheit, Umgang mit Gebrechen und Umgang mit Sterben. Und ich habe mir einfach in der Vorbereitung letzte Woche gedacht, dass das dazugehört, wenn man eine Reihe über christliche Ethik macht, und möchte heute meine Predigt sozusagen zum zweiten Mal unsere Predigtreihe beenden, nachdem das letzte Woche schon passiert ist, und darüber reden, dass wir unsere Gebrechlichkeit nicht verschwenden. Und ich habe euch als erstes ein Video mitgebracht. Das ist ein bisschen traurig, das Video, also nicht als positive Inspiration, ist auch überhaupt nicht lustig, sondern wie ihr gleich sehen werdet, ist das ein Video von einem Australier, David Goodall, der 104 Jahre alt geworden ist und sich entschieden hat, seinem Leben durch die Ärzte selbst ein Ende zu setzen. Und ich denke, möchte euch einfach dieses Video zeigen, weil es so gut illustriert, wie wichtig es ist, dass Werte und vor allen Dingen ein richtiges Verständnis, wer wir als Menschen sind und welche Verantwortung wir vor Gott haben, welche Auswirkungen das auf das praktische Leben im Alltag hat. Video ab, dieses Video kam also in den Nachrichten. So. Als ich dieses Video gesehen habe, war ich unwahrscheinlich traurig. Natürlich auf der einen Seite für David Goodall und auf der anderen Seite für den ganzen Rest der Menschheit auch. Weil David hat sich einfach entschieden, wie ihr das gehört habt, er war nicht leidend, er war nicht krank. Das, was ihm nicht gefallen hat, ist, dass er einen gewissen Gehörverlust und einen gewissen Sehverlust hatte. Und er hat einfach gesagt, ich habe mich entschieden, ich möchte sterben. Und wenn man so, das ist nicht das einzige Video, sondern wenn man diese Nachricht ging, also rundum in der Welt, in alle Nachrichten, wenn man so ein bisschen so seine Motivation dahinter hört und seine Rechtfertigung und auch so ein bisschen unterschwellig seine Anklage an die Regierung in Australien, warum er das in Australien nicht darf und extra in die Schweiz reisen musste, ist seine Begründung dafür, warum er diesen Schritt einfach geht. Ich will auf diese Art und Weise meinen selbstgewählten Zeitpunkt zum Sterben wählen, und weil ich das so will, ist das gut und richtig. Und an dieser Stelle sehen wir einfach, wie wichtig es ist, dass der Mensch sich überlegt, woher unsere Werte als Menschen kommen und welche Werte auch in der Ethik generell unser Leben bestimmen. Wir haben uns im Kontrast zu David Goodall nämlich das letzte Mal, oder als wir die Predigtreihe angefangen haben, gesehen, dass eine Moral verankert ist in einer Verantwortlichkeit gegenüber Gott. Und ich lese euch einfach dieses Zitat von Timothy Keller nochmal vor, der hier gesagt hat, wenn es keinen Gott gibt, können wir nicht mehr sagen, dass eine Handlung moralisch und die andere Handlung unmoralisch ist, sondern wir können nur noch sagen, ich mag das beziehungsweise ich mag das nicht. Genau das ist, was David Goodall sagt. Er sagt, ich muss mich niemandem rechtfertigen, für mich gibt es keinen Gott, deshalb gilt für mich die Regel, was ich mag, ist richtig, und was ich nicht mag, das ist für mich nicht richtig. Wenn das so ist, wer soll dann das Recht haben, seine subjektiv willkürlichen Gefühle zu Gesetzen zu machen? Sie mögen sagen, die Mehrheit hat das Recht, Gesetze zu machen. Aber wollen Sie im Ernst sagen, dass die Mehrheit das Recht hat, per Mehrheitsbeschluss eine Minderheit auszulöschen? Wenn Sie sagen, nein, das ist böse, sind Sie da, wo Sie wieder waren am Anfang. Wer sagt das? Das heißt, wir haben, und das ist ein bisschen Wiederholung am Anfang gesehen, dass das, weil der Mensch eine innewohnende Moralvorstellung hat, was richtig und was falsch ist. Wir haben innewohnend unser Gewissen, unser Bewusstsein springt an, das in einem anderen Zitat, ich zeige es euch gleich, hier Arthur Leff gesagt hat, wenn wir also wissen, dass es böse ist, Napalmbomben auf kleine Kinder zu werfen, dann muss man sich gleichzeitig die Frage fragen, wer sagt das? Woher habe ich meine Moralvorstellung? Und wie wir eben gerade in dem vorhergehenden Zitat gesehen haben, ist die Moralvorstellung des Menschen kommt nicht aufgrund dessen, dass ein Mehrheitsbeschluss entscheidet und sagt, weil alle Menschen oder die meisten so fühlen, entscheiden wir das so als Menschen. Sondern unsere Moralvorstellung kommt woanders her. Sie ist verankert in etwas ganz anderem, weil selbst wenn die Mehrheit der Menschen etwas beschließt, etwas Moralisches zu tun, wissen wir trotzdem, dass in unser inneres Gewissen anspringt und sagt, egal ob die Mehrheit das gut findet, zu einem gewissen Zeitpunkt, das ist trotzdem nicht richtig. Und dieses innewohnende Gewissen, das haben wir am ersten Mal gesehen, kommt von einem innewohnenden Gewissheit. Das hat was, also man kann diesen Punkt benutzen, um auch mit Nichtchristen darüber zu argumentieren, dass es tatsächlich einen Gott gibt. Es ist in uns hineingelegt worden, dieses Gefühl dafür, was richtig und falsch ist, weil in den Menschen hineingelegt wurde, das Bewusstsein, dass wir einer höheren moralischen Instanz verantwortlich sind. Es gibt einen Schöpfer, vor dem wir verantwortlich sind. Es gibt einen Schöpfer, der unser Leben bestimmt und der sagt, was richtig und was falsch ist. Und Fjodor Dostojewski hat das auch so eine wunderbare und knappe Antwort zusammengerückt in seinem berühmten Buch Die Brüder Karamasow, hat er gesagt, wenn Gott tot ist, ist alles erlaubt. Also wenn der Mensch Gott rausschmeißt aus dem Leben und sagt, es gibt keinen Gott, ich muss mich von niemandem verantworten, gibt es nichts mehr, was dir sagt, was gut und was richtig ist. Und so wie wir dieses Argument, die Verknüpfung zwischen Ethik und Gott beim allerersten Mal benutzt haben, um einen Indiz dafür zu zeigen, aus unserer Moral, die wir in unserem Herzen haben, dass es einen Gott gibt, ist unser David Goodall jetzt, wenn man mal auf der anderen Seite das Argument rumführt, auch ein gutes Beispiel dafür oder ein schlechtes Beispiel dafür, er hat das ganz schlecht gemacht, wie wenn wir unsere Verantwortlichkeit gegenüber Gott aufgeben, unsere Moral und das letzte bisschen Gut und Böse, was wir in unserem Herzen haben, bewusst ausgelöscht wird. Denn, und das ist das Traurige in diesem Augenblick, David Goodall hat nicht nur für sich eine Entscheidung getroffen, was mit seinem Leben passiert, sondern er hat mit seinen Wertevorstellungen und mit seiner Tat, die er begangen hat, für uns Menschen und für die gesamte Menschheit einen unwahrscheinlich großen Fehler begangen und er ist verantwortlich dafür, dass viele Menschen eine falsche Moralvorstellung haben, die große Konsequenzen für ihr eigenes Leben haben werden. Ich sage euch warum, an welcher Stelle das ist. David Goodall hat mit seinen Moralvorstellungen und mit seinem selbstgewählten Freitod entschieden und ein Beispiel dafür gesetzt, was der Wert des Menschen ist. Der Wert des Menschen in seinen Augen besteht darin, ein exzellentes Hörvermögen zu haben und gut zu sehen. Und in dem Augenblick, wo mein Hörvermögen beeinträchtigt ist oder wo vielleicht auch meine Lebensqualität beeinträchtigt ist. Ihr habt es in dem Video gesehen, er war noch nicht mal verzweifelt krank, sterbend unter unheilbaren Qualen, dass man gesagt hat, gut, er war nicht gut genug bei Verstand und hat eine Fehlentscheidung getroffen, die man nicht mehr nachvollziehen kann. Er war bei gutem und klarem Verstand und ohne Schmerzen und hat einfach nur entschieden, meine Lebensqualität, und damit hat er definiert, als Hörvermögen und Sehvermögen, ist nicht mehr auf dem Level, wie ich es eigentlich haben möchte, und damit habe ich das Recht zu sterben. Und weil kein Mensch nur für sich selbst lebt, hat er damit für den Rest der Menschheit fälschlicherweise definiert, was das Leben lebenswert macht. Und wenn seine Definition vom Leben richtig ist, müssen alle Menschen unter uns, die ein mangelndes Sehvermögen haben oder die unter Gehörbeeinträchtigung leben, Angst um ihr eigenes Leben haben. Weil David Goodall für den Rest der Menschheit, Gott sei Dank nicht letztendlich, sondern da gibt es immer noch einen Schöpfer, der darüber steht, aber er hat versucht zu definieren, was Leben lebenswert macht. Und seine Tat ist viel eher in die falsche Nazi-Theologie einzuordnen, die wir schon kennen und von der unwahrscheinlich viele Leute gelitten haben. Es hat dann einfach jemand entschieden, welches Leben lebenswert ist und nicht. Und es ist an physischen Qualitäten festgemacht worden. Und hier sehen wir auf eine tragische Art und Weise, wie wenn Gott und unsere Moralverankerung, die wir gegenüber Gott haben, aus dem Fenster geschmissen wird, wir natürlich auch das, was einen Menschen ausmacht, total den Bach runtergeht. Es ist eine traurige Geschichte. Im Gegensatz dazu oder im Kontrast dazu möchte ich uns einfach nochmal daran erinnern, dass wir, das machen wir heute nicht mehr, dass warum es nicht weitergeht, ist, dass die Schrift zu klein ist und ich selber mit der wahrscheinlich eine Sehbeeinträchtigung habe und ich auch so langsam um mein Leben fürchte. Ja. hier haben wir es. Ich kann mal zählen, welche Folie. 1, 2, 3. 1, 2, 3, gut, da haben wir es doch. Ist doch die genau richtig, gut. Sondern was wir gesehen haben, unsere Moral, die verankert ist in Gott, hat oder impliziert natürlich auch den Wert des Menschen. Und der Wert des Menschen ist nicht zu finden in Lebensqualität, er ist nicht zu finden in dem, was wir können oder was wir empfinden. Unser Wert wird bestimmt durch unsere Essenz, durch unsere innere Natur, völlig unabhängig von unserem Können, völlig unabhängig von unserem Handeln. Wir haben, das ist auch wieder eine Wiederholung, es geht gleich zur neuen Predigt über, keine Angst, im 1. Mose gesehen, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat und dass völlig egal, welche Qualitäten wir haben, wie arbeitsfähig, wie arbeitswütig, wie erfolgreich wir sind, absolut unabhängig davon. Unser Leben definiert ist, und in 1. Mose 9, Vers 6 wird das nochmal neu bestätigt, dass selbst nach dem Gefallensein, selbst in unserem Versagen, unserer Zerbrechlichkeit und auch unserem moralischen Bild als Mensch, hat der Mensch seinen inneren Wert als das Ebenbild Gottes nicht verloren. Und es ist dieses Ebenbild Gottes, es ist dieses in seinem Bild als Repräsentant und als Vertreter Gottes geschaffen zu sein, was uns einen innewohnenden Wert gibt. Und deshalb hat Gott menschliches Leben unter den höchsten Schutz gestellt, den er hatte stellen können. Und er hat es unter Höchststrafe verboten und seine entsprechende Strafe angedroht, wenn wir diesem innewohnenden Wert, den Mensch hat, Schaden zufügen. Und das gilt nicht nur, wenn ein Mensch einem anderen Schaden zufügt, sondern das gilt auch, wenn wir uns selbst Schaden zufügen. Wir leben eben nicht für uns selbst, sondern wir haben einen innewohnenden Wert und wir leben und wir existieren aufgrund der Schöpfung in einer Verantwortlichkeit gegenüber unserem Schöpfer. Mir ist das ganz nebenbei auch für mein eigenes Leben nochmal so deutlich geworden. Ich gebe ehrlich zu, ich bin manchmal so ein bisschen so ein risikoreicher Schlumi. Meine Familie sagt immer, mir fehlt so dieses Vorsichtigkeitsgehen. Ja, ich bin manchmal so ein Draufgänger. Deshalb gibt es also, wenn ich ein Auto kreieren würde, auf alle Fälle keine Sicherheitsgurte, weil die sind einfach nur lästig. Ja. Und im Zweifelsfall, ja, wenn es darum geht, schwinge ich den Hammer und bringe die Mauer zum Einschuss oder nicht, ja, dann sage ich lieber, Risiko ist immer gut, ja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber mir ist das neu bewusst geworden, welche Verantwortung auch ich gegenüber meinem eigenen Körper habe im Alltag und wie sehr verantwortlich ich bin, darauf zu achten, dass es meinem Körper und meiner Seele gut geht, damit ich meine Verantwortung gegenüber Gott wahrnehme. Und mir ist das völlig neu bewusst geworden, wie wichtig das auch ist, dass ich, wie ich mit meinen eigenen Emotionen umgehe, nicht einfach meine Privatsache ist, sondern dass selbst den Umgang mit meinen Emotionen, sie lenken muss, um meiner Aufgabe gegenüber Gott verantwortlich zu sein, gegeben zu werden. Also ich bin so jemand, der, wenn es nicht so richtig gelingt und alles so daneben geht, auch mal gerne so in seinem eigenen Selbstmitleid wuselt oder so richtig wütend wird. Ja. Man glaubt das kaum, aber ich meine, das ist ja auf der Bühne, gebe ich mein bestes Bild von mir und das ist ja schon nicht besonders gut. Ja. Mir ist es einfach bewusst geworden, dass einfach, natürlich, das gehört es zum Menschsein dazu, auch mal wütend zu sein. Das gehört zum Menschen dazu auch mal, dass es Ärger gibt mit der Ehefrau oder den Kindern oder wie auch immer. Aber Gott hat mit Absicht eine Zeitbegrenzung auf die Rechtmäßigkeit unseres Wutes gegeben. Da steht da der berühmte Spruch, man soll die Sonne nicht untergehen lassen in seinem Zorn. Oder in, wie geht's? So, ne? Gut, okay. Das heißt, Irgendwo ist es völlig selbstverständlich, dass man auch mal zornig, wütend, emotional reagiert. Aber irgendwo muss man dem Ganzen ein Ende setzen, nicht weil es dem anderen nicht nur gut tut, sondern weil es einen auch selbst nicht gut tut. Uns haben eben kein Recht, uns im Selbstmitleid wühlen zu lassen. Wir haben auch kein Recht, uns unserer Angst, unserer Furcht hinzugeben, sondern irgendwo müssen wir auch sagen, ich bin verantwortlich gegenüber Gott und schon deshalb höre ich auf, mich hier im Kreisel zu drehen und sozusagen all meinen Gefühlsausbrüchen oder meiner eigenen Depression sozusagen, wenn ich sie gerne etwas nähren will, sozusagen sie weiter zu nähren. Schon alleine aus unserer Verantwortung gegenüber Gott sollten wir uns bemühen, dass es unserem eigenen Körper und unserer eigenen Seele gut geht. So, jetzt kommen wir zu David Goodall oder verlassen ihn und kommen zu dem Punkt, wo es eigentlich mit unserer Ethik weitergeht. David Goodall hat eine Verantwortlichkeit gegenüber Gott, der er versagt hat. Und obwohl er gewisse Gebrechlichkeiten hatte, obwohl er eine gewisse Einschränkung gegenüber seiner Lebensqualität hatte, hätte er doch in seiner Verantwortlichkeit gegenüber Gott, er hat für 104 Jahre immer aus der Güte der Hand Gottes gelebt, er hat für 104 Jahre es selbstverständlich angesehen, dass es ihm gut geht, dass er leistungsfähig ist, dass er ein berühmter Professor geworden ist, dass er in allen Bereichen seines Lebens hatte er Überfluss. Warum tritt man den Schöpfer in dem Augenblick so stark mit Füßen, dass in dem Augenblick, wo der Überfluss mal nicht da ist, man sagt, und jetzt will ich meine Verantwortung gegenüber dir auch nicht mehr abgeben, sondern ich tue mit meinem eigenen Leben und mit meinem Tod, was ich will. Nun ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand von uns morgen in die Schweiz fährt, um sein eigenes Leben ein Ende zu machen, relativ gering. Aber wo wir eine Verbindung, wo wir eine Verknüpfung mit dem Herrn Goodall haben, ist, dass eine Sache wir uns klar werden müssen. Wir alle werden vielleicht nicht 104 Jahre alt, aber wir alle werden an den Punkt kommen, wo der Herr Goodall war. Nämlich wir alle werden, es sei denn, wir werden von der Straßenbahn überfahren oder sterben eines schnellen Todes, mit der Zeit gebrechlich. Also wir sind eine junge, dynamische Mitmachgemeinde, aber das wird in 30, 40, 50 Jahren für eine andere Generation zutreffen und wir werden diejenigen sein, die auf den Aktionen und der Hilfsbereitschaft und der Fürsorge der nächsten Generation oder der übernächsten Generation auch verantwortlich sind. Wir alle werden, und die allermeisten merken es schon, Gebrechlichkeiten erleben. Wir alle werden in Situationen kommen, wo wir frustriert sind, wo wir krank sind, wo unsere Lebensträume, so wie sie gehofft haben, nicht in Erfüllung kommen. Und in dem Augenblick müssen wir oder kommen wir an den Punkt, wo wir fragen, wie leben wir in diesem Augenblick? Und es geht, und jetzt kommt das Neue von der Predigt heute, es geht nicht nur darum, unsere Gebrechen auszuhalten. Es geht nicht nur darum, zu sagen, ja okay, ich mache das nicht so wie der Mann da im Fernsehen. Ich bleibe einfach missmutig zu Hause und ich halte das irgendwie schon aus, bis der Herr mich nach Hause nimmt und bin aber für den Rest der Menschheit einfach so mal so ein bisschen so eine Nörgelqual oder so. Ja, aber damit müssen sie eben zurechtkommen, ich bin eben krank. Es geht nicht darum, das irgendwie nur auszuhalten bis zum Ende, bevor wir zu Jesus stehen, sondern es geht darum, dass wir auf eine Art und Weise leben, und das ist möglich, mit unserer Gebrechlichkeit, mit unseren Schwierigkeiten, mit unseren Krankheiten, dass es ein Leben ist für die Herrlichkeit Gottes. Wir sind berufen, selbst in unserer Schwachheit, selbst in unseren Gebrechlichkeiten, für die große Ehre Gottes zu leben. Und darin liegt die große Chance, die dein Leben lebenswert, tiefgehend und freudig macht, selbst wenn wir von Zeiten von Schwierigkeiten und Krankheit geplagt sind. Ich habe das einfach mal so als diese Bibelstelle so als großes Thema über unser Thema zusammengefasst. Das stimmt nicht, das steht nicht im ersten Mose, das steht in Jesaja. Jeder, der bei meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Herrlichkeit geschaffen habe, ich habe ihn gebildet, ja, ich habe ihn geformt, in Jesaja 43, Vers 7. Das heißt, hier sehen wir,
das Grundprinzip, warum wir als Menschen geschaffen sind, wir haben eine innewohnende Chance, zur großen Ehre und zur Herrlichkeit Gottes zu leben. Und diese überragende Gegenfunktion, die auf unserem Leben liegt, wird auch nicht durch Gebrechen zunichte gemacht, sondern ganz im Gegenteil, diese Bestimmung kann und wird durch Gebrechlichkeit, durch Krankheiten und durch Schwierigkeiten in unserem Leben von Gott benutzt, um das eigentlich große Lebensziel, was wir haben, zu verwirklichen. Und deshalb nenne ich meine Predigt heute, verschwende nicht deine Gebrechlichkeit, und wir gehen gleich zum allerersten Punkt, wie wir unsere Gebrechlichkeit nicht verschwenden. Wir können tatsächlich unsere Zeiten der Schwierigkeiten, unsere Zeiten der Herausforderungen, wenn wir mit der falschen Einstellung daran gehen, sie verschwenden. Jede Chance, die uns gegeben hat, ist eine Chance, würdig der Herrlichkeit gegenüber Gottes zu leben oder unsere Zeit zu verplempern und sie irgendwo auszuhalten. Und diese Predigt heute ist ein Appell für uns, die Zeiten der Schwierigkeiten, die Zeiten der Krankheit, die Zeiten des Schmerzes nicht zu verschwenden. Als allererstes. Wir verschwenden unsere Gebrechlichkeit nicht, indem wir nicht auf übernatürliche oder natürliche Heilung beten. Ich sage euch, was ich damit meine. Wenn wir krank sind und die Diagnose Krebs kommt, müssen wir nicht jede Diagnose, die kommt, einfach nur so hinnehmen und so sagen, so ist es eben. Das ist einfach irgendwie so ein unbestimmtes Schicksal, es tut mir leid, aber so müssen wir einfach leben. Ich denke, die erste, allererste, und das ist auch die natürliche Reaktion eines jeden Menschen, ist die Schwierigkeit loszukriegen. Und diesen natürlichen Impuls sollten wir nutzen. Wir sollten auf alle Fälle, weil es das gottgegebene Weg ist, ihn bestürmen für eine übernatürliche Heilung oder die andere Art der Heilung ist genauso wunderbar für natürliche Heilung durch Ärzte. Weil, wenn die Heilung kommt, wird Gott verherrlicht. Durch die gekommene Heilung, durch unsere Dankbarkeit. Das heißt, es ist nicht so, dass nur wenn die Schwierigkeiten in unser Leben kommen, sagen wir, erste Sekunde, wo die Schwierigkeit da ist, oh je, jetzt muss ich mit der Schwierigkeit leben. Nein, Gott kann auf der erste Art und Weise verherrlicht werden, indem wir ihn bitten, alle übernatürlichen und natürlichen Mittel in Bewegung zu setzen, dass er uns befreit und dass er die Ehre für die Befreiung der Schwierigkeiten bekommt. Nummer zwei. Leider ist es aber so, dass Heilung, und das ist sowohl biblisch begründet als auch von unseren Erfahrungen bestätigt, nicht sofort eintritt und auch nicht für jeden Mann ist. Und manche Leute leben jahrzehntelang mit Krankheiten, mit Gebrechlichkeiten. Und in dem Augenblick kommt Nummer zwei, vor Krankheit deine Gebrechlichkeit, sondern vertraue auf die souveränen Absichten Gottes mit der Krankheit und mit der Frustration. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir müssen uns Folgendes klar machen. Und die Beziehung zwischen dem Gott und dem Christen ist nicht so, dass Gott sozusagen irgendwo im Himmel fern von uns den Pool der Errettung bereitgestellt hat, irgendwo die Grenze aufgemacht hat und sich dann zurückgezogen hat und irgendwo so in die weite Menschheit reingerufen hat, hallo Leute, also wer irgendwann mal ewiges Leben haben will, da ist mein Sohn Jesus, ich verziehe mich in der Zwischenzeit, aber so dieser Pool der Gemeinde, der Pool der Rettung ist für euch freigestellt. Wer will, kann kommen, aber ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Und dann verzieht sich irgendwie Gott, ist irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt. Gelegentlich bricht er durch, wenn wir ihn so lange bestürmen, dass er so sehr genervt ist, was tun und nur handeln zu müssen. Aber ansonsten ist er eigentlich nicht so wirklich präsent in unserem Leben. Das Bild von der Interaktion Gottes und der Präsenz Gottes in dem Thessalonischen des Christen ist ganz anders. Und ich habe euch das in einem Beispiel mitgebracht aus 1. Thessalonische Kapitel 2. Da schreibt Paulus, indem er sagt, ihr wisst ja, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt, getröstet und beschworen haben, würdig des Gottes zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Hier kommt erst übrigens die Idee her. Würdig des Gottes zu wandeln bedeutet, hier kommt meine Idee her, verschwende nicht deine Gebrechlichkeit. Ja, also entweder wandeln wir würdig Gott oder wir wandeln ihm nicht würdig. Nur ein würdiges Leben ihm gegenüber ist keine Zeitverschwendung. Und jetzt kommt aber was ganz Besonderes. Man könnte so ein bisschen über diese Verse drüber gehen, wenn man einfach mal so weiterliest. Aber hier ist eine faszinierende Offenbarung darüber drin, wie Gott in unserem Leben wirkt. Der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Und darum danken wir auch Gott unablässig, als ihr von uns das Wort von Gott empfangen habt, ihr es nicht euch als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Wir müssen uns als allererstes das Wort Berufung angucken, das Wort berufen hat. Dieses Wort ist nicht, wie wir Deutschen denken, dass Gott irgendwo so da hinten ein paar Millionen Lichtjahre in der Entfernung ruft und sagt, hallo, ist da jemand? Und dann nichts passiert, sondern in der christlichen Theologie oder in der Theologie des Paulus, er benutzt diese Art Ruf, dieses Wort Ruf und Berufung auf so eine Art und Weise, dass der Ruf Gottes immer effektiv ist. Das heißt, der Ruf Gottes ist immer verbunden mit der unwiderstehlichen Kraft, das, wozu Gott ruft, auch in Existenz zu bringen. Das sehen wir an anderer Stelle im Römerbrief, aber aufgrund dessen, dass ihr dann, wenn ich da jetzt anfange, ihr langsam unruhig werdet auf euren Stühlen, wie lange das denn heute dauern soll, bleibe ich einfach mal, ist voll Text. Wir sehen das selbst hier in diesem Text, muss man gar nicht woanders hingehen. Denn was wir hier sehen, ist Folgendes. Guckt mal, was Paulus damit meint, mit seiner Berufung. Er sagt dann als nächstes, denn, und dann beschreibt er den Moment deiner Bekehrung, als du Christ geworden bist. Und es ist völlig egal, ob du irgendwo im jugendlichen Alter, weil du auf christlichem Elternhaus aufgewachsen bist, als Teenager deine Entscheidung getroffen hast, okay, gut, ich bleibe dabei, oder ob du als knackiger Heide zum knackigen Christentum gekommen bist. Hier, guck mal, was Paulus macht. Er sagt, ich danke Gott, dass als ihr die gute Nachricht von Jesus gehört habt, ihr es nicht als Menschenwort aufgefasst habt, sondern als verlässliches Gotteswort. Nun funktioniert Paulus mit folgendem Prinzip. Paulus dankt immer dem eigentlichen Verursacher der guten Gabe. Das heißt, stell mal vor, Benjamin bekehrt sich endlich, würde es seinem Dienst als Ältesten wunderbar tun, gut tun. Und dann komme ich zu Benjamin, ja, sagt mir so, Mensch, endlich nach deiner Predigt habe ich mich jetzt entschieden, ja, ich bekehre mich. Ja. Dann überschütte ich, wenn ich die Theologie des Paulus darüber, wie die Interaktion mit Gott und seinem Leben ist, überschütte ich ihn nicht mit Lob und sage, Mensch, Benjamin, welch weise Entscheidung, wie wunderbar du das gemacht hast, Preis und Ehre und Herrlichkeit sei dir. Sondern wenn ich die Theologie des Paulus über die Interaktion Gottes mit seinem Leben habe, würde ich rufen, ich danke dir Gott, weil ich die ursächliche Grund für seine Bekehrung bei wem finde? Bei dem Allmächtigen. Das heißt, das ist was ganz Faszinierendes, in dem Augenblick, als du dich bekehrt hast, hast du dich nicht irgendwo mit Gott in der Ferne auf deine Knie gekniet und gesagt, Gott, wenn du so weit weg bist, dann höre mein Gebet. Nein, in dem Augenblick, wo du dich bekehrt hast, war der Ruf Gottes in deinem Leben aktiv. In dem Augenblick, wo du die Botschaft gehört hast oder dich entschieden hast, okay, ich mache das mit Jesus, hat die ausgestreckte Hand Gottes souverän das gemacht, was er in der Apostelgeschichte 16 beschrieben hat. Und der Herr öffnete das Herz der Lydia zu dem, was der Paulus gepredigt hat. Das heißt, keiner von uns hat sich bekehrt ohne das Wirken Gottes, sondern da ist eine mächtige, übernatürliche, unwiderstehliche Kraft am Wirken gewesen, die dich dazu gebracht hat, an Jesus zu glauben. Und jetzt ist das ganz Interessante. Jetzt sagen fast alle Theologen, aber was Paulus macht, es ist total eigenartig. Normalerweise von seinen anderen Schriften müsste die Grammatik hier bedeuten, im Vers 12, der euch zu seiner Herrlichkeit berufen hat, weil er der Tag deiner Bekehrung schon vorbei ist. Aber Paulus benutzt mit Absicht, er dreht seine Vergangenheitsform, die er für dieses Wort sonst immer verwendet, in eine Gegenwartsform um und sagt, der euch beruft. Und was er damit theologisch ausdrücken will, und das sehen wir gleich am nächsten Vers, denn da haben wir dann den Beweis, ist, dass dieselbe Kraft, die dich damals souverän zu ihm gezogen hat, weiter in deinem Leben wirkt. Gott hat nicht einen Tag deiner Bekehrung sozusagen all seine Kraftanstrengungen und Engel, die er hatte, in Bewegung gesetzt, in dein Wohnzimmer geschickt und dann hat er gesagt, so, aber jetzt machen wir zum nächsten weiter. Er ist gekommen, er ist mit souveräner Kraft in dein Leben, hat er Einzug gehalten und er ist mit derselben Kraft geblieben. Alle Christen sagen Halleluja und Amen. Und jetzt sehen wir das auch hier. Guckt euch den Vers 13 an. Dass ihr nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Er wirkt dieselbe souveräne Kraft, dieselbe Ich bin der Herr und ich entscheide mich, in welchem Leben ich wirke, die sich entschieden hat und das wir dankbar annehmen können, dass er mit seiner Macht und seiner Güte und seiner Kraft eine übernatürliche göttliche Heimsuchung stattgefunden hat. Diese selbe Heimsuchung bleibt. Sie bleibt und sie geht nicht weg. Jetzt kommen wir zur Souveränität. Der allmächtige Gott, der es geschafft hat, dich zum christlichen Glauben zu bringen, der allmächtige Gott, der Molekulargenetik in seiner Hand hat, der die Fähigkeit hat, Mutationen zuzulassen, Mutationen abzuwenden, ist souverän, wenn diese Mutation in deinem Leben passiert und bei dir du die Diagnose kriegst, es ist Krebs. Das ist nicht so, dass irgendwo Gott in der Ecke sitzt und sagt, ups. Er ist souverän in deinem Leben. Und wenn er souverän ist, hat er einen guten, souveränen Plan mit unserer Gebrechlichkeit. Und es ist die Einstellungssache, wenn wir unsere Gebrechlichkeit nicht verschwenden wollen, ist die Einstellungssache, wenn die Diagnose kommt, zu sagen, nehme ich nicht an, ich will dich, dass du mich heilst, aber wenn du mich nicht heilst, weiß ich, hast du eine gute, geniale Absicht mit meiner Gebrechlichkeit. Du wirst in meinem Leben etwas mit meiner Krankheit, mit meiner Gebrechlichkeit machen und sie benutzen, dass meine ultimative Berufung, meine ultimative Bestimmung, dich zu ehren, einen Lobpreis und eine Ehre für dich zu sein, in Existenz kommt und ich auf so eine Art und Weise leben kann, dass du unwahrscheinlich geehrt wirst und ich in der Ewigkeit so glücklich wie möglich sein werde. Verschwende nicht deine Gebrechlichkeit. Glaube daran, dass Gott einen souveränen Plan mit all den Dingen hat, die unserem Leben passieren und die auch unangenehm sind und in unser Leben kommen. Nummer 3. Verschwende nicht deine Zerbrechlichkeit, sondern lebe mit der Zukunftshoffnung, dass diese Welt nicht dein ultimatives Zuhause ist. Wenn wir mit der Einstellung leben, es muss alles in dieser Welt passieren. Ich muss unbedingt ein schönes Leben haben. Ich muss unbedingt auf jeder griechischen Insel gewesen sein, obwohl das ein nobles Ziel ist. Es ist nicht das ultimative Lebensziel, es ist nicht die ultimative Wahrheit, sondern wir sind für unsere eine andere Welt geschaffen. Und ich habe euch einfach nochmal diese Mischung, weil es ist diese Mischung zwischen der Souveränität Gottes und wofür wir bestimmt sind, habe ich euch in den weiteren Bibelvers aus dem 1. Thessalonicher Kapitel 5 mitgebracht, wo Paulus schreibt, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Hier kommt dieses übernatürliche Wirken in deinem Leben. Er hat dich gesetzt. Er hat dein Leben in einer Hand. Sondern er hat dich bestimmt zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, ob wir lebendig sind oder tot sind, zusammen mit ihm leben werden. Das heißt, wir haben als Christen eine unwahrscheinlich geniale Zukunft, die vor uns liegt. Und diese Zukunftserwartung ist, Gott möchte, dass wir mit dieser Art von Zukunftserwartung leben. Und wenn die Diagnose Krebs kommt und wir selbst zu Gott bitten und sagen, lass mich noch so lange leben, wie es Möglichkeit ist, wir müssen mit dem Blick leben, dass diese Welt nicht unsere Welt ist, sondern dass wir etwas Geniales haben, was uns erwartet, dass das Sehen des Angesichts von Jesus Christus etwas ist, was alles das übertrifft, was wir in dieser Welt erleben und genießen können. Und nur dann, wenn wir unsere Krankheit und unsere Gebrechlichkeit im Blick auf die Ewigkeit, die uns erwartet, haben, leben wir auf eine Art und Weise, die Gott würdig ist. Leben wir auf eine Art und Weise, wo unsere Gebrechlichkeit nicht mehr ist, oh, verflucht mich Gott oder was ist in meinem Leben los, sondern unsere Schmerzen sind ein Indiz dafür, dass etwas Besseres kommt. Und wenn wir diese Unannehmlichkeiten und dieses Schlechtes in uns spüren, lass es uns benutzen als einen Ruf danach. Ich weiß, das wird nicht ewig so bleiben, sondern es kommt etwas Besseres. Und mein Körper sehnt sich nach der Auferstehung. Mein Körper sehnt sich nach dem Eigentlichen, was kommt. Ich habe euch, als ich darüber nachgedacht habe, einen Punkt müssen wir noch machen, Nummer 4, weil der darf auf alle Fälle nicht fehlen. Gott hat souveräne Absicht mit unserem Leben. Verschwende deine Gebrechlichkeit nicht, sondern benutze sie als Chance für das Evangelium. Gott lässt übernatürlich in unserem Leben zu, Dinge zu, die wir vielleicht auch nicht mögen, aber in allen Umständen, in denen wir sind, ist eine Chance für das Evangelium. Ich weiß nicht, wie bewusst euch das ist, auf welche Art und Weise die gute Nachricht von Jesus am effektivsten ist. Wenn ich mir das so ausgedacht hätte, wenn ich Gott wäre, hätte ich das so gemacht, ich hätte mich zu einem Superstar gemacht, also am besten so einen unüberwindlichen Fußballer, der super gutes Aussehen hat, dem es am Geld nicht mangelt und der die schönste Frau der Welt heiratet. Okay, gut, das ist ein schlechtes Beispiel, die habe ich zufälligerweise geheiratet. Aber an allem anderen mangelt es mir. Ja? An allem anderen mangelt es mir. Ich hätte den menschlichen Superstar auf die Welt geschafft und der ist dann so attraktiv, der reist einfach durch die Welt, der macht Konferenzen, die Leute kommen so und so. Ja? Und dann erzählt der Mensch, wenn ihr an Jesus glaubt, der würdet ihr so sein wie wir oder wie ich. Ja? Die Tatsache ist aber, dass wie das Evangelium sich verbreitet, genau das Gegenteil ist. Paulus läuft als geschundener und geschlagener Hund durch die Antike. Und kein Mensch, der diesen Mann sieht, sagt, so möchte ich auch leben. Sondern hier kommt jemand, dessen Rücken gezeichnet ist durch Schläge. Und da hat er auch seine Langzeitkomplikationen mit sich rumgetragen. Hier kommt jemand, der sagt, ich habe Furcht und Zittern und ich getraue mich auch manchmal nicht, in die nächste Stadt zu gehen, weil ich weiß, was mich erwartet. Hier kommt, wenn der Apostel Paulus durch die Tür gehen würde, würde der sich irgendwo so hinsetzen und keiner würde ihn bemerken. Keiner würde irgendwie sagen, oh, der ist aber hier Hammer, ja? Völlig unauffällig. Und ich glaube, wenn es einfach darum geht, hier haben wir einen Gast, wer möchte den gerne mal zum Abendbrot einladen oder so, wird keiner sagen, naja, wer soll das schon sein? Aber in dem Augenblick, wo er seinen Mund auftut, kommt etwas und wirkt eine übernatürliche Kraft, die ausgerechnet aus Schwachheit etwas Großes macht. Habt ihr gemerkt, dass Gott Schwachheit benutzt, um das Evangelium klar zu Menschen zu bringen? Er benutzt Schwachheit von uns. Er benutzt das, wo wir sagen, so will ich das auf keinen Fall machen, sondern ich will eine schöne Show machen, dass die Leute von uns begeistert sind. Er benutzt die Schwachheit. Er benutzt das, was erstmal unattraktiv ist und nicht begehrenswert, um erst recht das Evangelium an den Mann zu bringen. Und stell dir mal vor, natürlich kein Mensch, wenn er ins Krankenhaus muss und sowieso schon kaum richtig kann und überall wehtut, hat das Gefühl, aber jetzt muss ich das Evangelium verkünden. Aber es ist ausgerechnet der Moment, wo wir schwach sind, in dem eine Krankenschwester oder ein Mitpatient eine übernatürliche Erfahrung und Begegnung mit Gott haben kann, die er nicht hätte, wenn wir nicht aus unserer Schwachheit, sondern aus der Position der Stärke kommen würden. Gott benutzt unsere Schwachheit als Chance fürs Evangelium. Und jetzt kommen wir zum praktischen Schluss. Ich habe natürlich als junger, gut aussehender Mensch nicht so selbst viele Erfahrungen mit Schwachheit und mit Gebrechlichkeit gemacht, aber ich kenne eine sehr angenehme Frau, bei deren Familie ich das Privileg hatte, als ich in Amerika studiert habe, Gast zu sein. Sie heißt Jolyn, sitzt da in diesem alten, klapprigen Auto und guckt da raus und sieht ziemlich freundlich und nett aus. Jolyn ist diese Frau, die wie keine andere Persönlichkeit, die ich kenne, ihre Gebrechlichkeit mit einer Freude, mit einer Geduld, mit einer Lebenshoffnung trägt, wie ich kein anderes Beispiel jemals erleben habe. habt. Jolene ist in den 70er Jahren, als sie noch in den späten Teenagern war, lebenslustig in Kalifornien baden gegangen, hat sich irgendwie ein Virus eingehandelt und sie sagt, seit dieser Zeit ist sie, ohne dass die Ärzte eine echte Diagnose jemals stellen konnten, chronisch krank. Sie hat, es muss irgendeine Autoimmunkrankheit sein, sie hat ständig Schmerzen, es gibt keinen Tag, wo sie schmerzfrei ist. Sie hat ständig Schmerzen in den Gliedern, in den Muskeln, sie ist ständig müde, also wo plötzlich einfach keine Kraft mehr ist, wo sie sich hinlegen muss. Und das hat, das beeinträchtigt das Leben ungemein. Sie kann einfach manchmal die einfachen Dinge nicht. Sie sagt zum Beispiel, jetzt, ich kann nicht mehr Auto fahren. Ich schaffe es einfach nicht mehr, das Lenkrad zu drehen. Ich habe vielleicht manchmal früh, wache ich auf mit Kraft und es scheint mir gut zu gehen, aber ich weiß genau, ich setze mich ins Auto und ich merke schon, oh, es tut mir alles so weh, ich glaube, ich schaffe das gar nicht mehr, das Bremspedal richtig durchzudrücken. Und sagst, ja, muss ich nach Hause gehen, muss mich in den Sessel setzen oder mich ins Bett legen und muss jemand anderen meinen Einkauf für mich erledigen lassen. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Ich, Jolene, wenn du sie treffen würdest, sie ist eine Ermutigerin par excellence. Du kommst in ihre Gegenwart und du hast einfach das Gefühl, du blühst auf. Sie sprüht vor Komplimenten, sie sprüht vor Leben, was aus ihr heraussprudelt. Und ich habe sie gestern Abend angerufen und habe gesagt, Jolene, ich brauche deine Hilfe, sag mir, wie du das machst. Es ist mir echt, du wärst für mich das Protobeispiel, ich würde dich am liebsten einfliegen, ist, für jemanden, der über Jahrzehnte chronisch krank ist und jeder andere Mensch würde verzweifeln und würde auf Gott böse sein und sagen, warum machst du das? Und du lebst mit einer Fröhlichkeit, du lebst mit einer, die Leute sind jetzt zu dir hingezogen und die wollen Zeit mit dir verbringen. Das einzige Manko ist, dass du dann immer dich wieder schlafen legst. Ja. Wie in aller Welt machst du das? Also ich kann mich daran zum Beispiel daran erinnern, wir haben damals in Kansas City in ihrem Haus, wo ich also mitwohnen durfte, gab es so einen Kellergeschoss, wo also das Schlafzimmer der Eltern waren und im ersten OG gab es dann so Küche und Wohnzimmer und so. Und Jolene ist immer spät, meistens so zwischen 8, 9 und 10, überhaupt erst vom Bett aufgestanden, weil sie die ersten Morgen und die ersten Stunden des Tages einfach unwahrscheinlich lange gebraucht hat, um in die Gänge zu kommen und Zeit benutzt hat, um zu beten, um sich irgendwie auf den Tag vorzubereiten, etc. etc. Und ich kann mich daran erinnern, wie sie diese Holztreppe da hochgeht und jede Stufe, die da geknarrt hat, war mit einem Au, Au, Au. Und sie Aber das Au, ich habe ihr das auch am Telefon gesagt, es gibt Leute, die sagen Au und sie meinen damit, hilf mir, zeige mir Sympathie, bemuddel mich ein bisschen. Und bei ihr war das irgendwie, du hast das Au gehört und das war so, Au, sie will mit jemandem mitlachen. Ja? Sie will irgendwie Humor verbreiten, ja? Vielleicht ist es Galgenhumor oder auch nicht. Aber es war dieses, sie kam mit diesem Au hoch und du hast einfach gedacht, Morning Jolene, die Sonne geht auf, schön, dass du da bist. Und ich habe sie gefragt und habe gesagt, wie machst du das? Und sie hat mir einfach ein paar Sachen da einfach so untereinander gesagt und die habe ich einfach aufgeschrieben und mache ich weiter. Sie hat gesagt, am Anfang, als ich gemerkt habe, dass ich also krank bin, habe ich Folgendes gemerkt. Ich habe es nie gemocht, unter mürrischen Leuten zu sein, also wollte ich selbst weder mürrisch noch unecht sein. Und das fand ich ganz interessant. Sie hat halt gesagt, ich wollte nie durch die Welt gehen und so tun, als wenn es mir nicht schlecht geht. Ich wollte nie durch die Welt gehen und so sagen, ich bin geheilt im Namen Jeshua, ich bin geheilt. Sondern ich will sagen, ich will den Leuten, dass wenn sie mich sehen, sie wissen, es ist okay, ich lebe damit, ich bin krank und ich muss damit leben. Ich muss nicht so tun, als wenn plötzlich, weil ich Christ bin, alles okay ist. Sie dürfen gerne mein Leben sehen und ich will es auch nicht verheimlichen, dass ich Schwierigkeiten habe. Aber ich will nicht mürrisch sein, sondern ich will das bei anderen Leuten nicht. Also habe ich Gott gefragt, mir die Fähigkeit zu geben, nie zu klagen und nicht mürrisch zu sein, sondern Leben zu verbreiten. Nummer 2. Sie hat gesagt, eines der wichtigsten Dinge ist, ich habe gemerkt, Gott liebt mich, egal wie es mir geht. Ich bin krank, genauso wertvoll für sein Reich, als wenn ich ein gesunder Super-Evangelist wäre. Das ist das, was ich damit meinte, in den souveränen Absichten Gottes. Sie ist zu einem Punkt gekommen, wo sie sagt, ich glaube, da gehört ein Prozess dazu, das kann man nicht so einfach. Aber sie liegt im Bett und sagt, Gott, ich liege jetzt die nächsten 4 Stunden nur im Bett und ich kann überhaupt nichts. Und ich weiß, ich bin genauso geliebt und genauso gemacht und ich diene der Herrlichkeit deines Reiches, als wenn ich mit Superman-Kraft durch Afrika reisen würde, um die Heiden zu bekehren. Das ist eben, was du mir souverän in deiner Bestimmung zugetraut hast. Und diese Aufgabe nehme ich an. Ich bin da für dich. Ich lebe für dich hier auf diesem Bett die nächsten 4 Stunden. Und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Nummer 3, sie hat gesagt, wenn es mir schlecht geht und ich nichts anderes kann, als auf dem Bett zu liegen, nutze ich die Zeit, um Zeit mit Jesus zu verbringen oder ein lustiges Video anzuschauen. Und das war echt interessant. Ich habe gesagt, Jolene, wie machst du das? Wie gehst du damit um, ständig mit Schmerzen zu leben? Und sie hat gesagt, es ist auf der einen Seite zieht es mich zu Jesus und ich benutze die Zeit, um bewusst Zeit mit Jesus zu bringen. Aber auf der anderen Seite sagt sie, ich hoffe, das ist nicht zu ungeistlich für deine Gemeinde, wenn du das sagst. Sie hat einen Bücherschrank voller Comics mit Calvin und Hobbes und lauter so eine Sache. Sie sagt so, Humor ist das, was mir Hoffnung gibt. Humor ist das, was mich lustig macht und was mir Lebensfreude gibt. Deshalb haben wir ein Glas mit offenem Wasser. Humor ist das, was mir auch neue Energie gibt. Und ich schäme mich überhaupt nicht, mir ständig neue lustige Videos von der Videothek mitbringen zu lassen, weil das ist die Art und Weise, wie ich auch connecte und neue Freude in meinem Leben kriege. Nummer 4. Also muss ich mal weiter. Hier. Ich habe gelernt, dass es okay ist, wenn ich nicht geheilt bin. Ich bin dankbar für die Pastoren, die es aushalten, dass ich nicht geheilt bin und mich trotzdem nicht aufgeben. Er hat gesagt, das war für mich ein Lernprozess. Man muss auch nicht Pastor hier einsetzen, sondern man kann auch jedes andere Gemeindemitglied einsetzen. Wir glauben natürlich als Jesusgemeinde an Heilung. Und wenn man leidenschaftlich für jemanden heilt, will man, dass derjenige, wenn man nach 15 Minuten fertig ist, sagt, ich bin geheilt, yeah. Aber jetzt haben wir jemanden, der schon 40 Jahre lang in der Gemeinde ist und für den 40 Jahre lang gebetet wurde und es ist immer noch nichts passiert. Und sie hat gesagt, ich liebe es, von Freunden zu sein, die weiter für mich beten und mich nicht aufgegeben haben, aber die nicht ihre Enttäuschung mir sozusagen implizit so ein bisschen rüberbringen, dass ich nicht geheilt bin. Ich freue mich darüber, ich habe mich damit abgefunden, dass ich krank bin und ich freue mich für die Leute, die mit mir den Weg gehen und sagen, dass es auch okay ist, dass ich krank bin. Ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, dass Heilung suchen auch zum Götzen werden kann. Ich suche nach Bibelstellen, die mich aufbauen und ich lege bewusst meinen Fokus auf sie. Das heißt, was sie mir gesagt hat, sie hat gesagt, ich versuche den Tag bewusst auch Sachen, die ich nicht mag, auszublenden und mich auf die Sachen zu konzentrieren, die mich fröhlich machen, die mich aufbauen und die genauso in meinem Leben existent sind. Ich frage bewusst Gott, mir den Himmel zu zeigen. Das fand ich auch wirklich, das ist das, was ich mit 1. Thessalonicher 5 gemeint habe. Sie lebt mit einer Hoffnung für das ewige Leben und für den Himmel. Humor tröstet mich. Ich bitte Gott, bis ich geheilt werde, gib mir die Gnade, gut zu leben, für dich, um einen anderen näher zu dir zu bringen. Und das als Letztes, ich möchte niemals wie ein Opfer leben. Ich weiß, dass Gott mich mit meiner Krankheit liebt und dass ich ihm ein Wohlgeruch bin und zum Segen für andere gesetzt bin. Ich denke, das ist die also Einstellung. Ich möchte kein Opfer sein. Ich möchte mich auch nicht wie als ein Opfer bewegen, sondern ich weiß, ich bin ein Segen. Gesund oder krank ist eine tolle Einstellung. Ich habe mir als Allerletztes gefragt, wie kommen wir zu dieser Einstellung? Wie kommen wir dahin? Wenn es uns ereilt, auf eine positive Art zu leben. Und auf der anderen Seite auch, ich weiß, dass der Mensch eine natürliche Angst hat, sich vor Krankheiten zu fürchten. Ich bin mir sicher, es gibt Leute unter uns, die sind kerngesund. Aber sie leben mit dieser ständigen Angst, was ist, wenn ich krank werde? Was ist, wenn die Diagnose anders ist, als sie wirklich ausfällt? Und ich glaube, wir sollten eine Vision entwickeln, ein jeder von uns, dass in dem Augenblick, was es passieren wollte, unsere Lebensbestimmung und Lebensberufung nicht vorbei ist, sondern in dem Augenblick Gott genauso da ist wie an den Tagen der Gesundheit und er unsere Schwierigkeiten, unsere Krankheiten benutzen wird zu unserer Freude und zu seiner Herrlichkeit. In dem Augenblick, wie es passiert, ich glaube, es gibt zwei Arten, wie wir zu diesen Einstellungen kommen. Auf der einen Seite kann man sich vorbereiten, auf der anderen Seite kann man sich nicht vorbereiten. Das, worauf man sich nicht vorbereiten kann, und das ist auch gut so, ist einfach zu wissen, wenn ich krank werde, der Trost wird im Wort Gottes da sein. Also wir müssen nicht erwarten, ich bin krank, ich kriege die Diagnose und dann kommt automatisch irgendwie aus dem inneren Herzen so diese Einstellung, hallala, aber ich preise den Herrn. Sondern diese Überführung, diese Kraft schöpfen wird in dem Augenblick uns neu gegeben werden, wenn wir uns dem Wort Gottes zuwenden. Wenn wir uns in ihm Trost finden, wird Gott zu uns sprechen mit einer übernatürlichen Lebenskraft und er wird uns eine Befähigung und eine in dem Augenblick geben. Das lässt sich auch nicht akkumulieren, das lässt sich auch nicht so ein super Reservoir anfertigen oder so, was dann fürs Ende des Lebens hält, sondern die Maschine wird da sein oder keine Ahnung, der Pool wird da sein, der nicht ausgehen wird und wenn wir ihn brauchen, werden wir ihn benutzen. Auf der anderen Seite, so ein bisschen, glaube ich, kann man sich darauf vorbereiten, nämlich indem man in guten Zeiten ein Gefühl für die Güte Gottes kultiviert, die man anknüpfen kann und die man weiter kultivieren kann in dem Augenblick, wo das Leben sozusagen schwierig ist. Und weil jetzt die Ferien sind, will ich euch einfach noch in einer Minute was Tolles mitnehmen, wie ihr eure Ferien nicht verschwendet. Oder wie wir unsere Ferien und unseren Urlaub nicht verschwenden. Und dann, ich weiß, ihr habt den schon 5-mal gehört, aber das ist einfach mein Lieblingsvers der letzten 12 Monate und deshalb kommt immer mal wieder. Daraus habe ich einfach die letzten 12 Monate gelebt. Das hat mich neu ausgerichtet auf Gott. Es ist einfach diese grundlegende Idee, dass Gott unendlicherweise und in grandioser Attraktivität und brillanter Vollendung jegliches Geschöpf und alles, was er geschaffen hat, in unendlichem Maße übertrifft. Das heißt, Gott ist sowas von attraktiv. Er kann wie nichts, wie kein Urlaub es schaffen kann. Er kann wie keine Verlobung, wie keine Hochzeit, wie keinen Gehaltscheck in uns eine Freude auslösen, weil er diese unendliche, grandiose Attraktivität in sich selbst besitzt. Und jetzt ist was ganz Interessantes. Der Urlaub ist dazu da, diese grandiose Attraktivität in Ansätzen zu genießen, zu spüren und zu kultivieren. Und das machen wir damit. Der Sohn Gottes erschuf diese Welt und die Ferien mit dem Ziel, sich selbst in einem Abbild seiner großartigen Exzellenz zu kommunizieren. Ich weiß, wissen gar nicht, ob ihr wisst, aber habt ihr euch schon mal durchgezählt, wie viele Ferien die Israeliten gemacht haben zur damaligen Zeit? Also nicht nur, dass die in Jerusalem 10 Tage verbracht haben, sondern 10 Urlaub. Da gehörte ja die Anreise und die Abreise dazu. Und je nachdem, wo du gewohnt hast, hat das tagelang Wanderurlaub bedeutet. Also die Israeliten sind eine Feriennation gewesen. Ja? Gott hat die Ferien geschenkt, auch noch ein schönes Land, muss man auch noch dazu sagen, und abwechslungsreich. Ja? Bäume, Wälder, Tiefebenen, Seen. Ja? Also das war ja nicht so, dass man nur durch die Wüste nach Jerusalem gegangen ist, sondern hast du ja volles Ferienprogramm gehabt. Dafür tun heute Leute viel Geld mit Busreise ausgeben. All diese Dinge hat Gott gemacht, um seine Exzellenz zu kommunizieren. Die Schönheiten der Natur, die Ostsee, die griechischen Inseln sind in Wirklichkeit Emanation oder Schatten der atemberaubenden Schönheit des Sohnes Gottes, sodass, wenn wir die Blumenwiesen und sanften Meeresbrisen genießen und den Uso, wir nur die Emanationen der angenehmen Güte von Christus wahrnehmen. Die kristallklaren Flüsse und die rauschenden Ströme bergen die Fußspuren seiner angenehmen Gnade und Freigebigkeit. Wenn wir das Licht sehen, die helle Sonne und die goldenen Ränder einer Abendwolke, betrachten wir einen Abriss seiner Herrlichkeit und seiner Güte und beim blauen Himmel seine Milde und seine Sanftheit. Wenn wir im Urlaub sind, haben wir endlich mal Zeit, diese Emanation seiner Güte uns anzugucken und zu sagen, sprich zu mir, Herr, sprich zu mir. Lass mich neu spüren, wie gut und wie wunderbar du bist. Und egal wie viele Jahre an guten Zeiten oder herausfordernden Zeiten es noch gibt, dieser gute, uns gütige, atemberaubend schöne Gott wird sich nicht ändern. Und er wird uns die Fähigkeit geben, weil er souverän in unserem Leben wirkt, in guten und in schlechten Zeiten für seine Herrlichkeit und für seine Ehre zu leben. Und ich denke, mit dieser Lebensvision können wir furchtlos in die Zukunft blicken und können sagen, komme was wolle, mein genialer Gott verlässt mich nicht. Und meine Lebensberufung, die auf meinem Leben liegt, nämlich ihn groß zu machen, werde ich jeden Tag meines Lebens, so Gott helfe mir, erfüllen können. Und nichts und niemand wird mich daran hindern, auch meine Gefälligkeit nicht. Halleluja und Amen.